Guten Morgen, meine Lieben. Auch ich möchte euch heute mit dem Gruß grüßen, der Christen. Der Herr ist auferstanden. Ich freue mich, dass ich diesen Gruß weitergeben kann, weil das ist nämlich eine frohe Botschaft, die ist genauso frohmachend wie die Botschaft zu Weihnachten. Freut euch, euch ist der Retter geboren worden. Ja? Diese Botschaft, das ist die Botschaft vom Leben und das ist die Botschaft, dass der Tod besiegt ist. Ja? Das ist eine frohmachende Botschaft. Der Herr ist gekreuzigt worden und nach 3 Tagen ist er auferstanden. Er ist aus dem Grabe auferstanden und er lebt. Wisst ihr, an die Existenz des Herrn, an seinen Tod, ja, zweifelt kaum einer. Warum auch? Es gibt wissenschaftliche Belege und so weiter, aber an seine jungfräuliche Geburt und an seine Auferstehung, daran glauben kaum welche. Und warum auch nicht? Ja, das ist etwas, was nicht so ganz gewöhnlich ist für uns alle. Aber der Herr lebt. Wisst ihr, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das Wort Gottes ernst nehmen, dass wir das Wort Gottes auch so nehmen, wie das Wort Gottes es uns sagt. Weil wenn Jesus nämlich, der Sohn Gottes, nicht von einer Jungfrau geboren worden ist, dann ist die Geschichte mit der Auferstehung auch Quatsch. Weil ein Mensch, ja, und das wissen wir alle, wenn ein Mensch stirbt, das ist natürlich ein unumkehrlicher Prozess, ja, und es wird kaum einer, ja, aufstehen. Was heißt kaum einer? Es wird keiner auferstehen, ja. Das ist ein unumkehrlicher Prozess. Ein Mensch oder ein Tier, der stirbt, der steht nicht wieder auf. Es sei denn, und das ist nämlich der Unterschied zwischen uns Menschen und dem, was wir Menschen denken, was wir Menschen kennen, und dem Herrn Jesus. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist Gott. Er ist von Gott und von einem Menschen gezeugt worden. Und er ist gestorben. Und deswegen, weil in ihm keine Sünde war, ist er auferstanden und er lebt. Und heute wollen wir uns mit der Auferstehungsbotschaft beschäftigen. Wir wollen uns ein paar Sachen einfach anschauen. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich gedacht, was wäre das, worüber du heute sprechen möchtest? Und mir war einfach bewusst geworden, wie die Jünger diese Auferstehung erlebt haben, wie die Jünger damit umgegangen sind. Und das ist jeder ganz anders damit umgegangen. Und mir ist einfach auch bewusst geworden, wie der Herr Jesus den Jüngern einzeln begegnet ist. Oder den Menschen, die den Herrn nachgefolgt sind. Wie der Herr jedem Einzelnen nachgegangen ist. Und das ist mir einfach bewusst geworden. Und das möchte ich heute mit euch teilen. Wisst ihr, in der Vorbereitung habe ich mich erinnert an meine Kindheit. Und mir ist auch ganz, ganz wichtig heute, dass wir in den Modus reinkommen, dass wir darüber nachdenken, was bedeutet Ostern für mich persönlich? Wie habe ich die Auferstehung des Herrn erlebt und was heißt es für mich, dieser auferstandene Herr? Ich erinnere mich an meine Kindheit, das sind so nicht viele Momente, aber so ein Moment, da erinnere ich mich, ich bin in Lettland geboren worden. Und das muss im Alter zwischen 3 bis 4 Jahren gewesen sein. Da haben meine Eltern mir so ein dickes Märchenbuch geschenkt. Ja? Und ich freute mich immer über die Märchen. Das waren so Märchen mit Happy End. Ich hatte dann so 4, 5 Stück. Ja? Lief dann immer zu meiner Oma, habe dann hingehalten, habe gesagt, kannst du mir bitte lesen? Ja? Meine Oma hat dann das Buch, mal hat sie das zur Seite gelegt, mal hat sie es aufgeschlagen und hat angefangen zu lesen. Und dann hat sie ein Märchen gelesen, dann habe ich gesagt, lies mal das zweite. Dann hat sie das zweite gelesen, dann hat sie zugemacht, hat zur Seite gelegt, hat gesagt, mein Lieber, komm. Ich habe dann so eine alte Bibel rausgeholt und da waren so in gotischer Schrift nochmal alles geschrieben. Da waren so sehr, sehr viele Bilder. Und sie hat mir diese Bilder aufgeschlagen und dann hat sie mir Geschichten erzählt über die Begebenheiten aus der Bibel und das und jenes. Und ich habe dann immer gedacht, so gelauscht. Und das alles, was meine Oma mir erzählt hatte, passte damals in die Kategorie Märchen. Es waren für mich so Märchen. Und dann war das ein paar Jahre später, also ich gehe mal von aus, 4., 5. Klasse, ich weiß nicht mehr genau, wann wir mit dem Geschichtsunterricht angefangen hatten. Ich war im Geschichtsunterricht und wir hatten Schulbücher ausgeteilt bekommen. Und ich glaube, das war auch das erste Thema, womit wir angefangen haben. Das ging um unsere Zeit, jetzt also die Zeitrechnung nach Christus. Ja. Und in der Sowjetunion gab es keine nach Christus, sondern das war unsere Zeit. Und wir haben aufgeschlagen das Buch auf einer Seite, was weiß ich, 10, ja, und da war ein Bild. Und in diesem Geschichtsbuch stand ein Bild von Golgatha und da waren 3 Kreuze abgebildet. Und auf diesen 3 Kreuzen war der Herr. Und die Lehrerin, die erzählte irgendetwas, dass das Quatsch ist, dass er gestorben ist, aber nie auferstanden ist und sowas. Aber in dem Moment, wo ich das Bild gesehen habe, ist es so gewesen, als ob mir komplett die Schuppen von den Augen weggefallen sind und als ob ich gedacht habe, das eine waren Märchen. Aber das hier sind keine Märchen, sondern das ist das, was selbst in einem sowjetischen Geschichtsbuch drinsteht. Und mir war egal, was sie dann erzählt da vorne. Ja, ich bin nicht in dem Moment zu einem gläubigen Christ geworden, sondern ich möchte nur deutlich machen, Gott hat mir in diesem Moment einfach gewisse Schuppen von den Augen weggenommen, damit ich das einfach unterscheiden konnte und sagen konnte, das eine sind Märchen, das andere ist Realität und Wahrheit. Und das, was hier in der Heiligen Schrift drinsteht, das ist kein Märchen, das ist Realität, das ist Wirklichkeit. Und der Herr ist auferstanden. Und klar, ja, die Jünger, das ist das, was mich halt sehr, sehr fasziniert und überrascht hat. Die Jünger, die mit dem Herrn Jesus gegangen sind, durch dick und dünn, die haben sonst was geteilt mit dem Herrn, ja, sämtliches erlebt. Und der Herr Jesus hat den Jüngern gesagt, hat erklärt und gesagt, wisst ihr was? Ich werde sterben und ich werde auferstehen am 3. Tag. Und diese Jünger, die mit dem Herrn mitgegangen sind, egal welcher von denen es war, ja, die haben alle nicht daran geglaubt, dass der Herr auferstanden ist. Die haben alle nicht daran geglaubt. Und wisst ihr, und ich verstehe auch warum. Ich hatte vorher gesagt über den Tod, ja, dass das unumkehrbar ist. Wisst ihr, jeder von uns Menschen macht im Laufe des Lebens bestimmte Erfahrungen. Und anhand dieser Erfahrungen, das sind Berufserfahrungen, das sind Lebenserfahrungen. Ja? Und jeder von uns, der macht diese Erfahrungen und weiß, dass manche Sachen, wie zum Beispiel der Tod, dass das nicht mehr zurück, also nach dem Tod ist nichts mehr zurückzuholen. Ja? Und Jünger waren auch normale Menschen. Und mit einfach normalem menschlichem Verstand, wenn ich versuche, die Auferstehung oder die jungfräuliche Geburt des Herrn zu erklären, das funktioniert einfach nicht. Wir können es mit unserem menschlichen Verstand einfach nicht verstehen. Weil es benötigt, dass Gott ein Licht reingibt. Es benötigt, dass die Augen aufgehen, dass wir es verstehen. Und so ging es den Jüngern. Die Jünger, wenn wir in den Evangelien lesen, die Jünger, ich bin fest davon überzeugt, die waren, als sie am Palmsonntag, also eine Woche davor, auf den Sonntag, als sie nach Jerusalem eingezogen sind, haben sie, also der Herr hat schon gesagt, ja, ich werde sterben und auferstehen. Da haben sie gesagt, okay, klar, das wird wohl so sein. Aber jetzt gehen wir nach Jerusalem. Und wenn wir in Jerusalem angekommen sind, dann werden wir dort, wird der Herr zum König gesetzt, Ja, die Römer werden vertrieben und wir werden, sicherlich werden wir vielleicht hier und da nochmal kämpfen müssen, aber ansonsten werden wir hier jetzt ein Leben in Sonselbrose führen. Davon bin ich fest überzeugt, dass die Jünger das bis zu Ende gedacht haben. Und da haben alle noch gerufen, Hosianna, gelobt, der kommt im Namen des Herrn. Und da passt doch alles zusammen. Und dann, von jetzt auf nun, haben sich die ganze Stimmung umgedreht. Und die vorher Hosianna gerufen haben, die haben geschrien, kreuzigen. Und jetzt ist der Herr gekreuzigt worden. Und jetzt ist er im Grab gelegt worden. Und dann kommt jetzt meine menschliche Erfahrung und sagt, es ist vorbei. Es ist vorbei, es ist zu Ende. Wie soll es jetzt hier weitergehen? Und wisst ihr, in dieser Traurigkeit, so muss man sich das, glaube ich, auch vorstellen, saßen die Jünger da und warteten, was passiert weiter. Die waren traurig, die wussten weder ein noch aus. Und es ist interessant, dass dann am ersten Tag gleich in der Früh, genau, das wollte ich nochmal sagen, und die ganze Menge der Jünger war versammelt. Da waren Frauen, waren Männer zusammen. Und jeder, wie auch jeder Mensch anders ist, verarbeitet das auf seine separate Weise. Und es ist sehr interessant, wirklich zu sehen, wie das jeder verarbeitet, wie jeder damit umgeht und wie der Herr jedem von diesen Menschen begegnet. Das ist sehr interessant. Es waren die Frauen, die sich in der Früh aufgemacht haben, auf dem Weg gemacht haben und gesagt haben, wir wollen, die haben wohlriechende Kräuter genommen, Öl genommen und haben gesagt, wir wollen den letzten Liebesdienst dem Herrn erweisen, wir wollen ihm salben. Und als sie auf dem Wege dahin waren zum Grab, haben sie überlegt, ja, wie kommen wir denn da rein, da ist ja ein Riesenstein und so weiter, haben sie sich dann überlegt, hin und her, da geschah ein Erdbeben. Und dann standen mit einmal diese Frauen da. Und da standen mit einmal zwei Engel vor den Frauen. Jetzt stellt euch einfach vor, wie sich das anfühlt. Ja? Sie suchen den toten Gekreuzigten, wollen den letzten Liebesdienst beweisen. Jetzt stehen mit einmal, ist Grab, Stein ist weggerollt. Ja? Der Engel sagt, freut euch. Ja? Oder nee, der sagt nicht freut euch, sondern sagt, fürchtet euch nicht. Weil die Frauen waren ziemlich aufgeregt und aufgebracht. Und sagen, ihr sucht den Gekreuzigten. Aber er ist auferstanden. Und ich mag es eigentlich noch mehr, wie Lukas das beschreibt. Ja? Er beschreibt, er sagt, ihr sucht den Lebenden bei den Toten. Ja? Das ist der Ausdruck dafür, der Herr lebt. Und da, bei den Toten, ist er nicht. Und die Frauen waren wahrscheinlich so aufgeregt, sie brauchten diese Gemeinschaft, dass sie dann, die Engel haben gesagt, geh zu den Jüngern und berichtet es ihnen. Die Frauen haben den Herrn noch nicht gesehen. Und die sind zu den Jüngern hingegangen und haben ihnen erzählt, was geschehen war und wie sie den Engel begegnet sind. Aber ich lese noch mal vor aus der Heiligen Schrift. Lukas, Kapitel 24, da steht Folgendes. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, die dies den Aposteln sagten, sie und die übrigen mit ihnen. Und ihre Worte kamen ihnen wie ein Märchen und sie glaubten ihnen nicht. Die Frauen erzählten ihnen das, was geschehen war, was sie gesehen haben. Aber die Jünger glaubten ihnen nicht. Ja? Es gab aber zwei Jünger, die haben sich da ein bisschen anders verhalten. Das war Johannes und Petrus. Als die Frauen denen das erzählt haben von dem Grab, das leer ist, sind die beiden Jünger aufgesprungen und losgelaufen. Johannes vorne weg und Petrus hinterher. Und als sie zum Grab angekommen sind, haben sie sich auch ganz unterschiedlich verhalten. Also Johannes ist vor dem Grab stehen geblieben, so als ob ihm etwas gebremst hat. Er ist stehen geblieben und hat ins Grab reingeschaut, hat die Grabtücher gesehen und Petrus, der ist einfach, bumm, durch reines Grab. Und jetzt stelle ich mir auch diese Situation vor, wie die Petrus kommt in Grab, er weiß, hier lag der Herr, ja, und jetzt schaut er und überlegt, okay, da liegen jetzt die Tücher, ja, aber der Leib ist nicht da. Und die Tücher waren ja aufgewickelt. Das war so, der Leib war eingewickelt in diese Tücher. Das war, als der Herr auferstanden ist, hat er die Tücher jetzt nicht abgewickelt, ja, sondern das lag einfach, die lagen so wie auf dem Leib aufgewickelt gewesen. Ja. Und ich stelle mir jetzt auch vor, wie die Jünger, als Johannes dann reingegangen ist, steht das auch in Johannes Evangelium, als er reingegangen ist und sich das angeschaut hat und gesehen hat, hat er sich überlegt. Und da steht es, da wurde er gläubig. Er hat gesehen und dann hat Johannes schon angefangen zu glauben, dass der Herr auferstanden ist. Petrus verstand es aber noch nicht. Und es steht auch geschrieben, dass in der Schrift, sie verstanden noch nicht, was geschehen war. Sie gingen aber nachdenkend heim. Sie haben sich überlegt, ja, was ist da geschehen und wie passt das alles zusammen? Und so sind sie dann für sich losgegangen. Und dann kam, in der Zeit kam die Maria Magdala zurück. Zu dieser Frau muss ich auch noch mal etwas Besonderes sagen. Ja? Über diese Frau steht geschrieben, dass diese Frau wurde geplagt von 7 Geistern, 7 Dämonen plagten sie. Und der Herr Jesus hat sie von diesen 7 Dämonen befreit. Wisst ihr, es steht auch geschrieben, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Nochmal. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Ich glaube nicht, dass es einen Unterschied gibt zwischen mir, zwischen jedem von uns und der Maria Magdala, was Sündenverhalten angeht. Jeder von uns ist ein Sünder. Und jeder von uns braucht eine Gnade Gottes und Vergebung. Und es ist der Preis ist der gleiche, den der Herr Jesus bezahlt hat. Er hat auf dem Kreuz von Golgatha bezahlt den Preis für die Sünde. Er ist gestorben, das hat sein Leben gekostet. Und es ist egal, ob ich eine kleine oder eine große Sünde, der Preis ist der gleiche, der Tod. Wisst ihr? Aber es ist interessant, dass Menschen, meistens die irgendwo ganz unten angekommen sind, die wissen, dass sie eine Rettung brauchen. Die wissen, dass sie alleine nicht klarkommen. Im Unterschied zu den Menschen, die ein gewisses, ich sag jetzt mal, ordentliches Leben führen. Wieso? Ich habe doch keinen umgebracht. Ich habe doch bei keinem was geklaut. Ja? Ich habe keinen Ehebruch begangen. Ich habe doch ein ordentliches Leben. Ja? Aber die Menschen, die wissen, dass sie Verbrecher sind und dass denen vergeben ist, die wissen, dass sie auch zu lieben haben. Und so steht es auch, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Ja? Und damit ist gemeint, wer sich dessen bewusst ist, wie viel ihm vergeben ist, der liebt auch viel. Auch Paulus schreibt, ich bin der größte Sünder. Ja? Paulus, der eigentlich ein Leben als ein Pharisäer führte, ja, der eigentlich ein ordentliches, religiöses Leben führte, der schreibt, ich bin einer der größten Sünder. Warum? Weil er es einfach erkannt hat. Und diese Maria Magdala, sie wusste, dass der Herr sie geheilt hat. Sie liebte den Herrn über alles. Und sie ging hin zu dem Grab, weil sie wollte, sie verstand es immer noch nicht. Sie ging dahin und sagte, ich möchte meinen Herrn wieder haben. Standen die Engel da und fragten, warum weinst du? Ja, ich weiß nicht, wo sie meinen Herrn hingelegt haben. Sie wusste, sie glaubte immer noch nicht, dass der Herr auferstanden ist. Aber sie wollte ihren Liebesbeweis erweisen. Dann sieht sie dem Herrn stehen. Der Herr steht, aber sie erkannte ihn nicht. Und der Herr spricht sie an mit Namen und sagt Maria. Und in diesem Augenblick fallen ihnen ihr die Schuppen von den Augen. Sie erkennt den Herrn und will sich an ihm festhalten, will ihn festklammern. Und da sagt der Herr zu ihr, Entschuldigung, ich muss nochmal, er sagt zu ihr, Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Ja? Jetzt gibt es hier auch ganz unterschiedliche Auslegungen, dass der Herr nochmal vorher zum Vater auffahren muss. Das kann alles sein. Ich würde mir das eher einfacher erklären. Das Wort, was hier in der Schlachterübersetzung verwendet wird, heißt, rühre mich nicht an. Ja, aber im eigentlichen Text heißt es, halte mich nicht fest oder klammere dich nicht an mir fest. Ja? Und der Hintergrund, warum der Herr Jesus sagt, halte mich nicht fest oder klammere dich nicht an mir fest, ist, er weiß, dass er in 40 Tagen zum Vater auffahren muss. Und halte mich nicht fest jetzt um jeden Preis, weil ich muss zum Vater auffahren. Aber wenn ich beim Vater bin, dann werde ich dir den Beistand senden, den Heiligen Geist. Und der wird dich trösten. Der wird alle Zeit bei dir sein. Und der wird dir helfen. An sich ist das Festklammern an Christus eigentlich keine schlechte Eigenschaft. Nur in der Situation war das nicht ganz angemessen. Und da sagt der Herr Jesus zu Maria, geh hin zu den Jüngern, ja, und sag es ihnen, dass du mich gesehen hast. Sie ist dann zu den Jüngern hingegangen und in der Zeit, ja, gab es noch zwei von den Nachfolgern, aber das sind jetzt nicht die aus den 11 Aposteln, sondern das war Kleopas und der Zweite, ja, die haben sich da auch in der Situation befunden, haben sich dann irgendwie überlegt, haben gesagt, okay, alles klar, na gut, dann tschüss, wir gehen mal nach Emmaus. Und weg waren sie. Zwei haben sich dann auf dem Weg nach Emmaus gemacht und haben dann die ganze Zeit wahrscheinlich auch auf ihre Art und Weise das verarbeitet und überlegt, was ist denn da geschehen, wie ist das passiert. Und als sie auf dem Wege nach Emmaus waren, ja, gesellte sich ihnen der Herr zu. Und das, als der Herr zu ihnen dazugekommen ist, stellte ihnen einfach Fragen, hilft ihnen auf ihre Weise wieder mit der Situation klarzukommen. Er fragt sie, das steht wiederum in Lukas Evangelium, er fragt sie, was ist geschehen und so weiter. Und da wird auch deutlich aus den Versen, Lukas Evangelium, Kapitel 24, ja, sagt Kleopas, ab Vers 20 lese ich mal vor, wie ihn unsere obere Priester und führende Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seitdem dieses geschehen war. Und dann sagen sie auch ganz offen und ganz warmherzig, wie sie sind, sagen sie ganz, ja, zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in der Verwirrung gebracht. Sie waren im Morgen früh beim Grab, fanden seinen Leichnam nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebte. Und etliche der unsrigen gingen zum Grab und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten, ihm selbst aber haben sie nicht gesehen. Und in dem Moment spricht der Herr Jesus zu ihnen und sagt, und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Der Herr sagt zu denen, die mit ihm gegangen sind, ja, sagt er, O ihr Unverständigen, wie träge ist euer Herz, einfach zu verstehen, was in der Heiligen Schrift steht. Und dann gingen sie rein, es wurde Abend, sie gingen an einen Ort, wo sie bleiben wollten, haben das Brot gebrochen, ja, und der Herr hat gedankt. In dem Moment gehen ihnen die Augen auf und sie sehen, sie erkennen den Herrn Jesus und machen sich sofort auf den Weg zurück, kommen zu den Jüngern und berichten das den Jüngern, kommen in das Haus, wo die Jünger drin sind, berichten das den Jüngern und sind in diesem Haus, haben diese Gemeinschaft. Die Türen waren verschlossen, weil die Jünger Angst hatten vor Juden. Jetzt stellt euch vor, ja, wie die Situation war. Klar hatten die Jünger auch Angst, ganz normale, natürliche, menschliche Angst, dass auch sie jetzt demnächst dran sein könnten. Ja? Wenn sie den Herrn gekreuzigt haben, werden sie auch seine Jünger kreuzigen oder irgendwie bestrafen oder was weiß ich was. Und die Jünger waren zusammen an einem Ort und haben sich unterhalten darüber, was geschehen war und so. Und ich möchte jetzt hier wirklich an dieser Stelle gar keinem Unrecht tun, aber es, also das was im Lukas-Evangelium steht, wörtlich steht es eigentlich, als der Herr Jesus, dann erscheint der Herr Jesus ihnen in ihrer Mitte. Ja? Die Türen waren verschlossen und der Herr erscheint ihnen in ihrer Mitte. Und da steht wörtlich, erschreckend und in Furcht geratend, meinten sie einen Geist zu sehen. Ja? Die Jünger haben sich so erschrocken, als sie den Herrn in ihrer Mitte gesehen haben. Kann ich auch verstehen und nachvollziehen. Ja? Und dann sagt der Herr zu ihnen, Shalom, Friede sei mit euch. Und sagt er, gebt eure Hand, rührt mich an. Ja? Schaut, Geist hat keine Knochen und keine Materie. Ja? Und dann steht es, wenn ich jetzt wirklich meinen würde, jetzt ist das soweit, jetzt haben die Jünger auch dem Herrn gesehen, ja, auch mal angefasst, ja, und erkannt, dass das der Herr ist, dann steht das aber im Lukas-Evangelium immer noch, ja, Vers 41, da sie aber noch nicht glaubten, jetzt stellt euch mal wirklich vor, was es heißt, ja, da sie immer noch nicht glaubten, ja, steht vor Freude und so weiter. Da hat der Herr Jesus ihnen gesagt, okay, habt ihr was zu essen? Gebt mir. Und da haben sie ihm einen Fisch und Honig gegessen, der hat gegeben und er hat es gegessen. Und da waren sie vor Freude überfüllt. Da öffnete der Herr ihnen, auch ihnen hier die Augen, da sie es erkennen und da sie es erkannt haben, haben sie sich gefreut. Bis auf Thomas. Thomas war der Härtefall, der war noch nicht zugegen. Ja. Und als Thomas dann, als der Herr wieder gegangen ist und Thomas wieder nach Hause gekommen ist, sage ich jetzt, haben sie ihm alle gesagt, Thomas, wir haben den Herrn gesehen, wir haben ihn angerührt. Und Thomas sagt natürlich, klar, erzählen könnt ihr mir viel, ja, ich möchte es selbst sehen. Ja. Na klar. Und auch hier geht der Herr dem Thomas nach. 8 Tage später, in der gleichen Konstellation, begegnet der Herr den Jüngern wieder und auch dem Thomas und sagt zum Thomas, gib mir deinen Finger und leg deinen Finger in meine Wundmale. Leg das rein. Gib deine Hand und leg sie in meine Seite, da wo der Speer durchstochen hat. Und werde glaubend, das hat der Herr zu ihm gesagt, werde glauben. Und Thomas, als er das erkannt hat, sagt er, mein Herr und mein Gott. Er beugt sich von ihm. Er erkennt seine Gottheit. Er erkennt, dass der Herr auferstanden ist. Und er sagt, mein Herr und mein Gott. Und der Herr Jesus sagt zu ihm, auch einen sehr interessanten Satz, sagt, Thomas, du bist glaubend geworden, weil du gesehen hast. Glückselig sind aber Menschen, die nicht sehen und auch glauben. Und ich möchte euch jetzt auch an der Stelle nochmal eine Sache sagen. Ja? Ihr müsst nicht jedem Quatsch glauben, ja, der einfach erzählt wird. Ihr müsst einfach alles, so wie es in der Heiligen Schrift steht, prüfen. Ja? Auch dem, was ich jetzt hier vorne erzähle, auch das müsst ihr prüfen. Ja? Ob es so wirklich ist oder nicht. Ob es so in der Heiligen Schrift steht oder nicht. Ihr müsst alles prüfen. Ja? Weil es ist wirklich so, dass es sehr, sehr viel Falschlehren verbreitet werden. Weil es sehr, sehr viel Quatsch irgendwo auf der ganzen Welt erzählt wird. Und ihr müsst nicht jedem Quatsch glauben. Aber wenn ihr keinen Grund habt, daran zu zweifeln, wie hier Thomas, ja, er hatte keinen Grund daran gehabt, zu zweifeln, dass die Jünger ihm jetzt irgendwo an der Stelle belügen wollen. Nein. Er hätte denen glauben müssen, weil die Jünger hatten ihn nie, behaupte ich jetzt mal, alle zusammen betrogen. Und es waren so viele, die die ganze Sache erzählt haben. Ja? Glückselig sind die, die nicht sehen und glauben. Und weiter schreibt Johannes in seinem Evangelium, und damit komme ich schon zum Ende, schreibt er, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun von seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt. Diese Sachen sind in diesem Buch, in der Bibel aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Wisst ihr, der Herr Jesus, das ist faszinierend. So wie jedes, keine Ahnung, Pflanze anders ist, so wie jeder Mensch andersartig ist, ist der Herr Jesus jedem Einzelnen seiner Jünger nachgegangen. Er ist jedem Jünger begegnet und hat jedem Jünger in der Auferstehung dahin gebracht, ja, ist jedem begegnet, dass sie keines dieser Jünger verloren geht, bis auf den Judas Ischariot. Er ist jedem hingegangen, hinter jedem hingegangen. Und so, ja, geht er auch hier jedem hinterher. Jedem. Und wisst ihr, wir Menschen müssen nur wirklich aufpassen, dass wir den lebendigen Herrn, ja, nicht irgendwo unter den Toten suchen. Ja. Sondern es bedarf immer, dass Gott uns die Augen öffnet, dass wir dem Lebendigen sehen. Und ja, ich möchte, dass du nachdenkst heute zu Ostern. Wie ist der Herr dir in seiner Auferstehung begegnet? Und ich möchte dich auch fragen, weißt du denn um seine Auferstehung? Ist das ein Teil, was in dir lebt? Oder weißt du davon noch nichts? Möchtest du, ich lade dich wirklich ein, dass du die Möglichkeit nutzt, heute an dem Auferstehungstag mit jemand von den Verantwortlichen zu sprechen, nach dem Gottesdienst, dass du einfach zurückbleibst, dass du nach vorne kommst, dass du wie auch immer jemanden aufsuchst und einfach die Möglichkeit suchst, diesem auferstandenen Herrn zu begegnen. Weil er möchte nämlich auch dir begegnen. Er liebt auch dich und er geht auch dir nach. Und er möchte auch mit dir Frieden schließen. Amen.